Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Wort über diesen Tag und der heute neu beginnenden Woche steht im Psalm 33. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Dieser 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest ist der Israel-Sonntag. Einen solchen Sonntag gibt es mit sehr verschiedenen Akzentsetzungen schon seit dem 16. Jahrhundert. In unserer Zeit soll dieser Sonntag die Verbundenheit von Christinnen und Christen mit der jüdischen Gemeinschaft in Israel und in der ganzen Welt in Erinnerung rufen. Nach der Mord- und Blutorgie der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober 2023, das wissen wir, ist für Jüdinnen und Juden nichts mehr, wie es war. Das Trauma der Pogrome und der Shoah ist bei vielen wieder wach geworden. Seit dem Beginn des Gazakrieges, und man muss ehrlich sagen, schon zuvor, werden jüdische Menschen an vielen Orten der Welt verbalen Drohungen und zunehmend auch tätlichen Angriffen wieder ausgesetzt. Antisemitische Straftaten haben sich in Deutschland wie in anderen Teilen der Welt vervielfältigt. Die rechtsextreme Regierung Israels, die wachsende Gewalt radikaler Siedlergruppen in besetzten Gebieten und die hohe Zahl der zivilen Opfer des Krieges im Gaza, die verheerende Lage der palästinensischen Bevölkerung dort, belasten für viele Menschen die Solidarität mit Israel. Auch viele jüdische Initiativen protestieren gegen das Vorgehen der israelischen Armee. Unter diesen Umständen ist es nicht einfach, den Israel-Sonntag wie gewohnt zu begehen. Trotz allem darf unsere Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinschaft nicht in Frage stehen. Wünschet Jerusalem Frieden. Lasst uns beten mit dem Psalm für diesen Sonntag in den kleinen blauen Heften. Es ist die Nummer 103 und ich bitte die Seite an der Orgel zu beginnen.
Ich freute mich über die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn.
Nun stehen unsere Füße in deiner Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll.
Wo wir die Stelle genau sehen, die Stelle des Herrn.
Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen in den Namen des Herrn.
Denn dort stehen Thronen zum Gericht, die Thronen des Hauses David.
Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben.
Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.
Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des Herrn willen und unseres Gottes will ich dein Bestes suchen.
Kommt, lasst uns anbeten. Unser Gott, du siehst auch das Leid, das wir nicht sehen. Du hörst auch die Klagen, die wir nicht hören. Du heilst auch die Wunden, die wir nicht heilen können. Herr, erbarme dich. So spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist, durch den Propheten Jesaja. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die gedemütigten und zerschlagenen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Gott, du Hüter Israels, wo warst du an dem Morgen des Terrors, als so viele Frauen, Männer und Kinder der gnadenlosen Gewalt der Hamas zum Opfer fielen oder als Geiseln genommen wurden? Wo bist du im Schmerz der Überlebenden, die für immer gezeichnet sind an Leib und Seele? Gott, du kennst die Angst vor Vernichtung, die seit jenem Tag die jüdische Gemeinschaft wieder umtreibt. Du siehst auch das verzweifelte Bemühen derer, die sich dem wachsenden Hass entgegenstellen. Gott, zeig dich als Tröster der Trauernden, als Heiler der Verletzten, als Schutz aller Bedrohten. Und mach uns zu deinen Verbündeten im Kampf gegen Hass und Gewalt und bewahre die Hoffnung auf das Wunder von Frieden für alle Menschen. Darum bitten wir im Namen Jesu. Zur Lesung des Evangeliums bitte ich Sie aufzustehen.
Die heutige Lesung steht im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Die Frage nach dem höchsten Gebot. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Es ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und den Lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Halleluja. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Der Predigttext steht beim Propheten Sacharja im 8. Kapitel. So spricht der Herr Zebaoth: Es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger der einen Stadt werden zu anderen gehen und sagen: Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen mit euch gehen. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth: Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, eine Kollegin konnte schon, so schreibt sie, mit 18 Jahren das erste Mal nach Jerusalem reisen. Die Faszination und Schönheit dieser Stadt haben sie nie mehr losgelassen, sagt sie. In den letzten Jahren aber sei dieses Empfinden immer mehr in den Hintergrund geschoben worden. Wovon? Von den vielen Menschen, so sagt sie, die auf ihrem eigenen bestehen, auf ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Religion. Und die bestehen auch auf den vielen erlittenen Verletzungen, die zu spüren sind. Verletzungen von einst und damals und Verletzungen von heute. Und sie sagt, von den Menschen, die ihre Unversöhnlichkeit, ja ihren Hass nicht loslassen können oder möchten. Jerusalem, die Stadt auf dem Berg Zion. Im Lauf der Geschichte ist Jerusalem für so viele Menschen ein Sinnbild geworden für einen alle Völker verbindenden Frieden. Shalom, Frieden in Jerusalem, Frieden für die ganze Welt. Den Worten des Propheten Sacharjas geht voraus seine Erzählung von der Rückkehr Gottes zum Zion. Stadt der Treue soll sie nun heißen, sie, die doch vorher verlassen war, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott verlassen. Dann ist es, als ob Sacharja näher heranzoomt und wir sehen in seinen Worten Alte und Kinder spielen auf den Plätzen der Stadt, lebenssatte und lebensfrohe Menschen nebeneinander. Behütetes Leben in Sicherheit in den Prophetenworten, die Bilder des 7. Oktober vergangenen Jahres auf der anderen Seite, so wie die Bilder aus dem Kibbutz Be'eri unweit des Gazastreifens. Das ist ein Dorf, in dem mehrheitlich Menschen gelebt hatten, die den Traum einer Versöhnung mit den Palästinenserinnen und Palästinensern gelebt haben. Viele Friedensaktivistinnen unter ihnen. Jahrelang hat die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste dorthin Freiwillige entsandt. Wir haben das mit Kollekten in unseren Gottesdiensten unterstützt. Die Geschehnisse des 7. Oktober in diesem Kibbutz hat die Neue Züricher Zeitung recherchiert. Ich lese nur einige Zeilen aus ihrem Bericht. Welche Szenen sich in Be'eri abgespielt haben, zeigen Bilder von ausgebrannten Häusern, zerschossenen Autos, blutverschmierten Kinderzimmern, verkohlten Plüschtieren und Babywiegen. Aus dem idyllischen Kibbutz in der begrünten Negev-Wüste ist ein Schlachtfeld geworden, mancherorts blutdurchdrängt. Viele Überlebende erinnert das Massaker an das Trauma des Holocaust. Für sie hat sich wiederholt, was sich nie mehr hätte wiederholen dürfen. Es sind so viele Juden an einem einzigen Tag getötet worden, wie nie seit dem Holocaust. Ein älterer Mann erzählt, er habe sich während des Angriffs in einem geheimen Korridor am Rand des Kibbutz versteckt. Ich kam mir vor wie Anne Frank, sagt er. Es war ein Pogrom. Erst am späten Samstagabend, 17 Stunden nach dem gewaltsamen Eindringen der Hamas am Eingangstor, bringt die israelische Armee das Dorf endlich wieder unter ihre Kontrolle. Be'eri, dieser Vorzeige-Kibbutz, ist vollständig zerstört. Seit dem Massaker steht die Welt nicht mehr still. Nun stehen die Zerstörungen in Gaza vor Augen und auch die Gewalt im Westjordanland, die teilweise von militanten israelischen Siedlern ausgeht. Genauso die Raketen der Hisbollah und der Houthi und all das, was nicht in den Nachrichten erscheint. Das Leid der Trauernden, der Flüchtlinge, die Angst vor Raketen und neuer Gewalt, Traumata auf beiden Seiten. Liebt Wahrheit und Frieden. In diese Aufforderung des Propheten an Israel mündet die Vision vom Heil für das Volk Gottes und es schließt sich die Vision vom Heil für alle Völker an. Es werden noch Bewohner vieler Städte kommen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und suchen den Herrn Zebaoth. Aus dem Drama der Geschichte des Gottesvolkes Israel wird ein Völkerdrama, das einmündet in eine große Hoffnungsperspektive für alle. So fasst ein Ausleger diese Worte des Sacharja zusammen. Eine solche Hoffnung muss genauso wie die Worte und Bilder vom Frieden, der vom Zion ausgeht, nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern schon damals für die ersten Hörerinnen und Hörer zu Zeiten des Propheten Sacharja absurd und völlig losgelöst von jeder Wirklichkeit geklungen haben. Das spürt man diesen Worten noch ab, wenn man im Umfeld schaut, im Prophetenbuch. Immer wieder hat er darauf hingewiesen, dass es sich wirklich, ja wirklich, um Gottes Wort handelt. So spricht der Herr Zebaoth. Selbst wenn das dem Rest des Volkes in dieser Zeit unmöglich scheint, sollte es darum auch mir unmöglich scheinen, spricht der Herr Zebaoth. Es scheint unmöglich. Aber ist es je anders gewesen in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen? Dem schon so alten Ehepaar Abraham und Sarah verspricht Gott Nachwuchs. Ihre Sippe soll nicht aussterben. Dem stotternden Mose beruft er zum Befreier aus Ägypten. Von der Erwählung des Provinzmädchens Maria in Nazareth bis hin zum leeren Grab am Ostersonntag. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und wieso biegt ihr Menschenkinder Gott immer wieder nach den Logiken eurer Möglichkeiten zurecht, anstatt das überraschend und ja närrisch Neue von ihm zu erwarten? Im Jahr 587 vor Christus wird der Tempel auf dem Zionsberg von den Babyloniern zerstört. Erst 70 Jahre später kommen die ins Exil geführten Israeliten zurück, also nachfolgende Generationen in ihre Heimat. In diesen Jahren, in denen alles verloren scheint, was Gott einmal versprochen hatte, da konnte sich die Vorstellung von der leibhaftigen Gegenwart Gottes auf dem Zionsberg so nicht mehr halten. Aber die Hoffnung, die davon ausgegangen war, sie ist trotzdem nicht untergegangen. Es ist kaum zu glauben, aber diese Hoffnung ist lebendig geblieben. Sie hat sich eingegraben in die Geschichte Israels und die Herzen vieler Menschen. So sehr hat diese offensichtlich unzerstörbare Hoffnung die Geschichte geprägt, dass sie immer wieder bis heute an den allerverschiedensten Orten und zu Zeiten auftaucht und lebendig wird, ja bis hinein ins Kino, die ja, man muss schon etwas älter sein, leider. 1999 kam ein Film Matrix in die Kinos, ein Meilenstein, der im Folgejahr mit 4 Oscars ausgezeichnet wurde. Die letzten freien Menschen haben sich im Erdinneren eine Stadt gebaut. Diese Stadt ist ihr letzter Zufluchtsort vor der Herrschaft der Maschinen. Dieser Stadt haben sie den Namen Zion gegeben. Ort der Zuflucht, Ort der Hoffnung. Der Glaube an den einen Gott, der sein Volk liebt und Frieden für die Welt sucht, hat immer neue Wege gefunden, sich zu behaupten angesichts einer Wirklichkeit, die tatsächlich ja so oft und so hart dagegen steht. Israel, ein kleines Volk, dem immer wieder droht, zermalmt zu werden zwischen den Großmächten seiner Zeit und auf seiner Wanderung durch die Länder der Welt, immer bedroht von neu aufflammendem Verfolgungswahn, und immer noch am Leben. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eine einzigartige Geschichte, die ohne Beispiel ist in der Welt. Es hat mit dem Glauben Israels zu tun. Zur Größe dieses Glaubens gehört auch, dass er Israel immer wieder genötigt hat, das eigene Verhalten kritisch befragen zu lassen. Der wunderschöne Psalm 139 endet mit der Bitte: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Leider haben die Herrschenden Israels sich diese Bitte in der Geschichte und der Gegenwart oft nicht zu eigen gemacht. Darum stehen die Propheten auf. Ich kenne keine andere Geschichtsschreibung aus dieser Zeit als die jüdische, die mit der Stimme der Propheten eine so konsequente Kritik an den eigenen Herrschenden im eigenen Volk überliefert. Immer dann, wenn diese die Gebote Gottes, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit mit Füßen treten, wird die Stimme der Propheten laut. Die Leiden der eigenen Geschichte, sie haben das Hoffnungsbild von Zion verändert, mit der Verschleppung ins Exil und der ersehnten, aber kaum noch für möglich gehaltenen Rückkehr ins gelobte Land, entstanden schon zur Zeit des Propheten Sacharja neue, mit dem Zionsberg verbundene Zukunftsbilder. Eine besondere Wendung bekommt dieses Bild hier in diesen Zeilen. Nichts muss mehr aufgerechnet werden zwischen den Völkern. Sie kommen zu Gott, weil sie eingesehen haben, in wie viel Schuld sie verstrickt sind und wie verfahren ihre Lage ist. Sie haben verstanden und sehnen sich nach göttlicher Vergebung und hoffen auf Gnade. Weil sie Gott so nah wie möglich kommen wollen, suchen sie einen aus Gottes eigenem Volk und sie halten sich fest am Gebetsmantel dieses jüdischen Mannes. Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Eine Weltengemeinschaft wird hier gezeichnet, die verstanden hat, dass sie sich in ihren gegenseitigen Kämpfen und ihrer Eroberungslust, in ihrem selbstbezogenen Größenwahn, ausweglos verloren hat. Sie kann sich nicht selbst retten. Sie braucht einen echten Neuanfang. Und so hängen sie sich an den Rockzipfel, an die Erfahrung, an den Glauben der jüdischen Geschwister, weil sie ahnen, dass Gott trotz aller schrecklichen Auswüchse der menschlichen Geschichte zu ihnen hält. Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ist das realistisch? Auf den ersten Blick scheint solch eine Verheißung völlig maßlos. Man schätzt, dass es in der Welt nur etwa 15 Millionen Jüdinnen und Juden gibt, im Vergleich zu Milliarden von Christen und Muslimen. Aber diese Zahlen, so wahr sie sind, sie täuschen. Denn tatsächlich ist es so, diese Milliarden von Christen und Muslimen haben Gott nur durch das winzig kleine Israel kennenlernen können. Im Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt der Apostel Paulus uns, den Christinnen und Christen, ihr wart zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung Gottes fremd. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden. Weil Gott Israel erwählt hat, haben auch wir zu dem einen Gott aller Menschen gefunden. Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. So ist es geschehen. Für die Muslime gilt genau das Gleiche, auch wenn viele von ihnen, genauso wie unter uns Christinnen und Christen, davon nichts wissen. An einer bedeutenden Stelle des Koran sagt Gott: Und deshalb schrieben wir den Kindern Israels dies vor: Wenn jemand einen Menschen tötet, der keinen anderen getötet hat, auch sonst kein Unheil gestiftet hat, so ist's, als töte er die Menschen allesamt. Wenn aber jemand einem Menschen das Leben bewahrt, so ist's, als würde er das Leben aller Menschen bewahren. Gottes Gebot, das unser Leben schützt, haben die Muslime von den Kindern Israel bekommen. So sagt es der Koran, zu lesen in der 5. Sure. Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ein Weg mit Gott ist nicht anders vorstellbar als ein Weg mit seinem Volk, den Jüdinnen und Juden. Ein kleiner Hinweis noch zur Übersetzung, dass wir, das sicher auch seinen Sinn hat, wir wollen mit euch gehen. Es wurde von Martin Luther in seiner Übersetzung ins Deutsche gewählt. Im Hebräischen steht hier der Singular, die Einzahl. Auch ich will, auch ich werde gehen, denn ich habe gehört, dass Gott mit euch ist. Auch ich werde gehen und mich mit Israel auf den Weg machen. Zuhören will ich in der aktuellen politischen Lage. Gegen jeden Antisemitismus eintreten will ich und gegen jede Form von Antijudaismus. Einstehen will ich mit dem Gott Israels für Recht und Gerechtigkeit. Auch ich werde gehen und zuhören, anstatt schon immer Bescheid zu wissen. Und lernen von den älteren Geschwistern im Glauben, gemeinsam die Worte der Bibel lesen und dabei immer wissen, dass wir nur dann Christinnen und Christen sein können, wenn wir hängen bleiben am Rockzipfel eines Juden. Am 17. Oktober 2023, also nur 10 Tage nach dem Massaker der Hamas, schrieb der Jerusalemer Historiker Yuval Noah Harari: Unsere Seele ist voll von Schmerz und es bleibt kein Raum mehr, um das Leid anderer anzuerkennen. Aber Außenstehende, die nicht in einem Meer von Schmerz versinken, müssen sich bemühen, einen Raum des Friedens zu bewahren, damit wir eines Tages, wenn der Schmerz zu heilen beginnt, in diesem Raum leben können. Das könnte die Aufgabe sein, die wir, die Menschen aus den Völkern, heute haben, einen Raum des Friedens zu bewahren, auch für all die Menschen, die dazu aufgrund ihres bitteren Leids gerade nicht in der Lage sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Herzliche Einladung zum ökumenischen Friedensgebet am kommenden Mittwoch um 18 Uhr, wie jede Woche in unserer Kirche. In den Sommerferien findet kein Kindergottesdienst statt. Das nächste Mal feiern wir am 1. September, wie immer hier im Gemeindehaus Gottesdienst, dann wieder mit Kindern Gottesdienst. Morgen beginnen schon wieder die Proben der Kantorei. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich jeden Montag um 20 Uhr im Gemeindehaus. Ganz herzliche Einladung auch dazu, wen es interessiert, wer mal reinschnuppern möchte. Am kommenden Sonntag feiern wir Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche mit Pfarrerin Rufkörfer. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für Ökumene und Auslandsarbeit der evangelischen Kirche in Deutschland erbrachte einen Betrag von 430 Euro. Herzlichen Dank allen Gebenden. Gott segne Sie und auch die Verwendung dieses Geldes. Heute ist die Kollekte bestimmt für die Aufgabe der Kinderkrebshilfe hier in Mainz. Herzlichen Dank, was Sie dafür teilen möchten. Wir hörten als Orgelvorspiel von Felix Mendelssohn das Präludium in D-Moll und werden zum Ausgang von Mendelssohn Andante in D-Dur hören. Lasst uns unsere Anliegen vor Gott aussprechen, lasst uns beten und dazu aufstehen.
Du Gott Israels, Freund des Lebens, wir bringen vor dich unser hilfloses Entsetzen über die Gewalt im Nahen Osten. Seit dem 7. Oktober ist nichts mehr, wie es einmal war. Das Vertrauen, das Israel Sicherheit bietet für die, die dort wohnen, ist tief erschüttert. Viele Israelis fühlen sich im Stich gelassen von der eigenen Regierung und von der Welt. Schmerz, Angst, Trauer und Wut erfüllen viele jüdische Männer und Frauen.
Gott, du gehst mit deinem Volk auch durch diese qualvollen Zeiten. Sei du ihm Quelle von Trost, Mut und Zuversicht und stell uns, Christinnen und Christen, beharrlich an Israels Seite.
Auch für die Menschen in Gaza ist nichts mehr, wie es war. So viele Männer, Frauen und Kinder mussten sterben. So viele Häuser sind zerbombt. So viele Menschen wissen nicht mehr, wohin. Kein Ort ist mehr sicher. Auch in Gaza herrschen Schmerz, Angst, Trauer und Wut. Auch in Gaza fühlen sich viele Menschen verlassen und haben jede Hoffnung verloren.
Gott, der Terror hat einen hohen Preis auf beiden Seiten. Mach ihm ein Ende. Beende den Hass, der blind macht für das Leiden der anderen. Schaffe Versöhnung durch tapfere Menschen, die sich trotz erlittener Gewalt zusammenschließen und sich nicht beirren lassen in ihrem Traum vom Shalom. Mach uns zu ihren Verbündeten, die mit ihnen arbeiten für Recht und Gerechtigkeit und eine friedliche Zukunft. Amen. Wir wünschen Frieden für alle. Mit diesem kurzen Gesang aus unserem Gesangbuch lasst uns erst mit der hebräischen und dann mit der deutschen Strophe singen. Wir nehmen Platz. Jesus hat selbstverständlich das jüdische Passafest gefeiert, noch am Abend vor seinem Tod. Brot und Wein hat er gesegnet als besondere Zeichen seiner Nähe, als Zeichen der Vergebung, als Zeichen von Versöhnung. Dem Gebot der Liebe ist er treu geblieben bis zur Hingabe seines Lebens. Darum haben wir immer noch Hoffnung für uns und unsere Welt. Der Herr sei mit euch. Und erhebet eure Herzen. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, unserem Gott, und loben dich, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Israels, du einziger Schöpfer und Herr der Welt. Das kleinste Volk hast du erwählt, den niedrigsten Weg bist du gegangen. So arm hast du dich gemacht, um allen Menschen nah zu sein, als ein Zeichen der Liebe, die alles Böse überwindet. Und wie dies Brot und dieser Wein aus vielen Körnern und Trauben gesammelt eins wurden, so wirst du deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammenbringen zu einem Reich. Mit allen Menschen, die dich suchen, mit allen, die uns vorausgegangen sind, mit allen guten Mächten, mit der ganzen Schöpfung, danken wir dir, loben dich und singen dir zu.
Heilig, heilig,
lasst uns beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot. Er dankte, brach es, gab es den Seinen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wie wir es in der Gemeinde gewohnt sind, feiern wir das Mahl, indem wir auf dieser Seite beginnend, wer möchte, jeweils einen Halbkreis hier im Altarraum bilden. Wer statt Wein lieber Saft oder eine glutenfreie Hostie empfangen möchte, der sagt es bitte. Und jeder nimmt sich beim Hinaufgehen einen leeren Becher mit. So schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Amen. Thank you. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Freunde, das der Mandelzweig, lasst uns noch einmal miteinander singen. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.
Thank you. tun.